Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Vietnams Kapitale befeuert Augen, Ohren, Geist und Gaumen, bringt auf engem Raum mehr als 1000 Jahre Geschichte unter, rund 6,5 Millionen Menschen plus deren Ahnen, dazu Moped-Schwärme. Und das Glück, das wird recycelt. Hanoi, eine Stadt von Sinnen. Hören Sie einen Text von Alexander Krex aus dem Dezember-App von GeoSaison. Es liest Peter Carstens.
Im selben Moment, in dem sich die Gäste von ihren Hockern erheben, steigt die Tochter der Köchin auf den Tisch, um die Ahnen zu versorgen. Die neonbeleuchtete Suppenküche in der Altstadt ist so klein, dass auf dem Boden einfach kein Platz mehr für den Familienaltar ist, auch wenn der kaum größer ist als ein Schuhkarton. Jetzt hängt er eben an der Wand, genau überm Ecktisch. Wahrscheinlich hat das Mädchen die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Männer in der Ecke aufhören, auf ihren Zahnstochern mit Zimtgeschmack herumzukauen und endlich gehen. Jedenfalls hat man es ihr nicht angemerkt. Sie hat ohne Pause abkassiert und heiße Nudelsuppenschüsseln auf die flachen Tische verteilt. Sie hat die Schwüle des Hanoier Sommers ignoriert. Und hin und her schwenkende Ventilatoren zerzausten ihre Haare. Nun ist das Mädchen auf Augenhöhe mit der Ahnentafel, vor der ein Teller voller Mangos steht. Den reicht sie ihrer Schwester hinunter und stellt dafür einen dampfenden weißen Kloß zwischen die Kerzen, dann noch einen Becher klaren Reisschnaps. Als sie wieder auf dem Boden steht, winkt sie die nächsten Gäste heran, die schon draußen unter der Markise warten. Hanoi ist eng. So eng, dass jeder Ort mehrere Bestimmungen hat. Ein Ecktisch ist eine Stufe in Richtung Jenseits, ein Tempel, eine Moped-Garage, ein Jeansladen, ein Schlafzimmer. Die Stadt, die 2010 1000 Jahre alt wurde, ist wie ein doppelt belichtetes Foto, auf dem sich die Dinge überlagern. Das Alte und das Neue, das Transzendente und das Profane. Da schneidet einer Jackfrucht, dampft ein Suppentopf, steht ein Korb voll getrockneter Pilze, eine Schüssel voll zappelnder Frösche, wird ein Huhn geköpft, wird einem Mann der Kopf rasiert, glüht ein Kohlegrill, raucht eine Bambuspfeife, döst einer auf dem Bordstein, parkt ein Moped, startet ein Moped, hupt ein Moped, schüttet einer Abwaschwasser aus, kocht einer Kaffee, bestellt einer Nudelsuppe, bezahlt einer Nudelsuppe, pfeift ein Vogel im Käfig, packt ein Händler ein, baut ein Händler auf. Die Realität wirft Falten, als hätte jemand eine ganze Einkaufsstraße auf 50 Meter Gehweg zusammengeschoben. Ein wunderbares Stadtkonzentrat. Die Stadt zwischen den Flüssen, wie Hanoi wegen seiner Lage am Delta des Roten Flusses heißt, zählt zu den ältesten Hauptstädten in Südostasien und ist die zweitgrößte Metropole Vietnams. Hanoi ist anders als die Industriestadt Ho Chi Minh City am südlichen Ende des langgestreckten Landes. Das ehemalige Saigon hat sich früh am Westen orientiert und sieht aus wie eine beliebige Wolkenkratzerstadt. Hier dagegen lebt noch immer das alte Vietnam. Das historische Zentrum, das Viertel der 36 Gassen, versorgte einst den königlichen Palast. Jede der mal krummen, mal baumbeschatteten Gassen beherbergte ein anderes Gewerbe. Bis heute lässt sich an den Straßenschildern ablesen, was hier verkauft wurde. Silber, Bambus, Arzneikräuter, Fisch. Vor den Toren der Altstadt haben die französischen Kolonialisten ihre Spuren hinterlassen. Dort legten sie Ende des 19. Jahrhunderts großzügige Viertel an, durchzogen von breiten Alleen, um von Hanoi aus ganz Indochina zu beherrschen. Europäisch gerade sind die Straßen, eingefasst von sonnengelben Kolonialstilvillen und Belle Epoque-Häusern, die von den heftigen Bombardements der US-Luftwaffe Anfang der 70er Jahre so gut wie nichts abbekommen haben. Heute stehen hier die teuren Boutiquen, das Edelkaufhaus Trang Tien Plaza und die Fast-Food-Restaurants. Die ersten drei Starbucks natürlich auch, bei deren Eröffnung im Juli die jungen Hanoier zusammen anstanden. So richtig postkommunistisch fühlt sich das alles an, nur stimmt das nicht. Vietnam ist immer noch die Sozialistische Republik Vietnam und Hanoi das Machtzentrum der Kommunistischen Partei. Auf den Plätzen stehen eckige Arbeiterdenkmäler, über die Straßen sind Parteibanner gespannt und an den Laternen hängen Megafone, die täglich Losungen der Regierung und das Volk bringen. Die Partei hat sogar einen eigenen Ahnenkult. Er dreht sich um die einbalsamierte Leiche Ho Chi Minhs, des großen Nationalhelden, der erst die Franzosen verjagte und bis zu seinem Tod 1969 gegen die Amerikaner kämpfte, die Südvietnam vor dem Kommunismus bewahren wollten und 1973 schließlich doch abzogen. An Vormittagen, an denen man Ho Chi Minh in seinem gläsernen Sarg betrachten darf, steht eine beeindruckende Zahl von Menschen vor dem Mausoleum. Vietnamkriegsveteranen und nervöse Mädchen, die ihre Schuluniform glatt streichen, bevor sie an den Wachen vorbei in die Grabstätte treten. Bis heute lieben die Vietnamesen ihren Onkel Ho. Auch wenn die Partei sich seinem letzten Wunsch widersetzte und ihm diese klotzige Ruhestätte baute. Eigentlich, heißt es, wollte er verbrannt werden. Direkt gegenüber entsteht das neue Parlamentsgebäude nach dem Entwurf des Hamburger Architekturbüros GMP. Es ist fast fertig. Gerade werden die letzten türkisfarbenen Glasscheiben aufs Dach gesetzt. Das Gebäude aus hellem Stein ist flach, damit es Ho Chi Minhs Ruhestätte nicht überragt. Ein Brückenschlag in die Vergangenheit. Die Wirtschaft wurde ab 1986 liberalisiert, die Politik bis heute nicht. Die Funktionäre haben nichts von ihrer Deutungshoheit abgegeben und so überlagern sich in Hanoi alte Machtansprüche und neues Unternehmertum. Duong An Minh hat diese Konstellation viel Geld gekostet. In karierten Shorts und hellblauen Nikes steht er im Modegeschäft seiner Freundin östlich des Leninparks. Über ihm hängt ein Kronleuchter aus rotem Glas. Minh ist 1984 hier geboren und bald darauf mit seiner Mutter in die DDR gegangen, die damals Vertragsarbeiter aus Vietnam holte. Er wuchs in Schwedt an der Oder auf. Provinz, sah anders aus als die anderen, was manchmal schwer war, wie er sagt. Aber er lernte, sich durchzusetzen. Später zog er nach Berlin, studierte Wirtschaft und jobbte als Clubmanager. Man hört es sofort, wenn er loslegt. »Ich kann dir alles erzählen«, sagt er. »Kein Problem.« Dieser Ostberliner Akzent mitten in Hanoi. Vor 3 Jahren kam Minh zurück, weil man in Hanoi nicht so viel Geld braucht, um etwas Eigenes aufzuziehen. Er mietete sich auf einem Fabrikgelände im Südosten der City ein, das Künstler zu einem alternativen Kulturzentrum umgebaut hatten. 16.000 Quadratmeter, die Zone 9. Minh betrieb einen Waffelimbiss, die Eisen hatte er sich extra aus Deutschland liefern lassen. Es lief gut. Bis 6 Männer anderswo auf dem Gelände bei einem Arbeitsunfall starben und die Stadtverwaltung den ganzen Komplex über Nacht dicht machte. Viele der ehemaligen Mieter sind der Meinung, die Behörden hätten den Unfall nur als Vorwand genommen. In Wahrheit seien ihnen die Freigeister der Zone 9 unheimlich geworden. Aber wer soll das beweisen? Sie haben neue Pläne gemacht, weil man in so einer Situation nichts anderes machen kann. Nicht in Hanoi. Minh wird seinen Waffelladen an anderer Stelle wieder aufmachen. Außerdem ist er als Investor bei einem Club nahe dem Westsee eingestiegen, dem größten der vielen Seen Hanois. Er kann lange über seine Projekte sprechen, hat immer noch Lust auf diese Stadt, die sich gerade ausprobiert. Aber erstmal muss er etwas essen. Er sichert nur noch schnell sein Moped für die Nacht. Über eine Holzrampe schiebt er es in den Laden, klappt den Standfuß aus und schließt das Geschäft ab. Jetzt steht da eine rote Honda auf glänzenden Fliesen zwischen Stangen mit teuren Kleidern und Blusen aus italienischer Seide. Feierabendverkehr. In der Dämmerung weicht Minh hektischen Mopedlichtern aus. Das lernen Fußgänger schnell in Hanoi. Die Hitze hat kaum nachgelassen. Sie schmeckt nach Rauch, weil um diese Zeit überall Holzkohlegrills angefacht werden. Minh läuft an schmalen und noch schmaleren Häusern vorbei, blechgedeckt und von den Regenzeiten abgewaschen. Jedes einzelne hat seine eigene Höhe, seine eigene Markise und seinen eigenen Balkon. Keines sieht aus wie das vorherige. Allein die aufgesetzten Ornamente nach französischem Vorbild haben die Gebäude gemeinsam. Vor ein paar winzigen blauen Plastikhockern auf dem Gehweg macht Minh Halt. Einer von hunderten, vielleicht tausenden Straßenküchen Hanois. Er setzt sich an den flachen Tisch, über dessen Kante seine Knie ragen, und ruft 2 kurze Sätze in Richtung der Frau an der Kochplatte. Auf der Straße ist Bestellen leicht, man muss nur die Anzahl klären. Es gibt nur ein Gericht. Minh zieht 2 Essstäbchen aus dem Halter, bricht eine gelb-grüne Kumquat auf und reinigt das Besteck mit der Säure der Zitrusfrucht. Mit einer Serviette reibt er sie trocken. Man kann auf der Straße essen, ohne sich den Magen zu verderben, sagt er. Man muss nur wissen, wo. Die Banh Cuon schimmern weißlich. Es sind mit Schweinefleisch und Pilzen gefüllte Teigtaschen, eine nordvietnamesische Delikatesse. Sie werden mit getrockneten Krabbenflocken bestreut und in helle Fischsoße getaucht, die die Vietnamesen viel lieber essen als Sojasoße. Dazu gehackte Chilis und frische Kräuter. Nach dem zweiten Teller bezahlt Min. Eine Frau bekommt Geld fürs Essen, eine andere für den grünen Tee. Erst jetzt wird die atomisierte Arbeitsteilung klar, die in dieser überfüllten Stadt herrscht. Bis eben war die Teeverkäuferin fast unsichtbar. Wie sie da auf dem Bordstein hockt, unter einer Sparlampe, die vom Ast eines Baums hängt und von irgendwem in dieser Stadt ein Leuchten spendiert bekommt. 3 Thermoskannen und ein Eimer voll Eiswürfel. Davon lebt sie. Vielen von denen, die den Krieg erlebt haben, ist der Frieden Glück genug, sagt Quan Chu, ein dünner Junge mit runder Brille, der die Würfel in seinem Eistee zu einem nervösen Strudel rührt. Er sitzt in einem hippen Café, das Smoothies und Frappuccinos verkauft, in denen bunte Strohhalme stecken. Von hier drinnen wirken die Straßenhändler anachronistisch. Quan Chu ist Student, 21, und er will mehr vom Leben als die Generation vor ihm, mehr als die Ahnen zu ehren und zu schuften. Er denkt schneller, als er sprechen kann. Manchmal stolpert er durch seine Sätze. Dennoch, sein Englisch ist fast perfekt. Den amerikanischen Einschlag hat er aus Kanada mitgebracht. Dort studiert er. Gerade sind Semesterferien. Quan Chu ist zu Hause und arbeitet für das Blog Humans of Hanoi. Er übersetzt Geschichten ins Englische, die seine Kollegen mit Kamera und Aufnahmegerät auf der Straße einsammeln. Sie sprechen Leute an und überreden sie, aus ihrem Leben zu erzählen. Kartonsammler, Händler, Schüler, Veteranen und Touristen. Mehr als 400 haben sie schon befragt. Vietnamesen sind eher schüchtern, sagt Quan Chu. Aber wenn man ein bisschen Smalltalk macht, erzählen sie dann doch. Komischerweise eher die Alten. Die Jungen wollen immer erst genau wissen, was das für eine Website ist. Auf der kann man nachlesen, dass die Generationen in verschiedenen Welten leben, in einer Stadt. Die Jungen wollen sich und ihr Glück selbst finden. Andere vertrauen da auf uralte Riten. Sie zünden Sandelholzstäbchen an, deren dünne Rauchfäden wie Kabel ins Reich der Ahnen funktionieren. Dort bitten sie um Beistand. Oder sie fahren zum Westsee, wo die rote Tran Quoc-Pagode aufragt, die älteste Hanois. Sie kaufen eine Schildkröte und schenken ihr die Freiheit. Wobei Freiheit hier eher pragmatisch ausgelegt wird. Denn der Mann, der da am Montagvormittag im Westsee steht, das trübe Wasser bis über die Knie, ist Schildkrötenfänger. Ein sehniger Typ mit Sixpack und Zottelbart, die Shorts so weit hochgekrempelt, dass dreieckige Hosentaschen darunter hervorgucken. Nach vorn gebeugt sucht er die Wasseroberfläche ab. Auf der Balustrade lehnen Angler und Händler, die ihn mit einem Fingerzeig hin und her schicken, wenn sie irgendwo eine Wasserbewegung ausmachen. Plötzlich steckt der Mann beide Hände in den See. Er zieht sie wieder raus. Nichts. Und noch einmal. Nichts. Endlich hat er eine Schildkröte, hält sie hoch, Flossen rudern durch die Luft. Er wartet zum Rand und reicht sie einer braungebrannten Frau. Die stopft das kleine Tier in eine Plastiktüte und trägt es rüber zum Tempeleingang, wo sie es zu den anderen in eine Wanne setzt. Ihre Kunden wissen, dass die Schildkröten später wieder aus dem See geangelt werden. Es stört sie nicht. Im alten Hanoi ist selbst das Glück recycelbar. Draußen in den Randbezirken ist das Glück exklusiv. Es stapelt sich in den 26-stöckigen Hochhäusern der neuen Wohnkomplexe für die Mittelschicht. Im Südosten, dort wo der Rote Fluss einen Knick nach rechts macht, wächst die Time City aus dem Boden, eine von vielen Zukunftsinseln Hanois, teuer, glatt, verwechselbar. Ein beleuchteter Torbogen über der Straße markiert den Eingang zur Stadt in der Stadt, dahinter ein eigenes Krankenhaus, eine eigene Schule. Zwischen den Hochhäusern weht ein frischer Abendwind, der an den noch jungen Bäumen zerrt. 2 Hausmeister tragen Werkzeugkoffer vorbei, ihre beigefarbenen Einteiler haben einen Times City-Schriftzug auf Brusthöhe, eine Stimmung wie im Werbefilm. Direkt unter den weißen Plattenbauten hat man ein Shoppingcenter in die Erde gegraben, mit langen Rolltreppen, Hello Kitty-Läden und polierten Mercedes-Limousinen. Kinder rennen Luftballontierchen umklammernd durch die Gänge, Eltern tütentragend hinterher. Es ist eine Welt, in der keine Altäre hängen, aber Rauchmelder, die die Verbindung zu den Ahnen kappen. Um 7 Uhr versammeln sich die Menschen an einem flachen Teich am Fuß der Wolkenkratzer. Manche sind extra in die Time City gekommen, um die Wasserspiele zu sehen, die es hier täglich gibt. Grell angeleuchtete Fontänen, die im Rhythmus vietnamesischer Schlager auferstehen und wieder zusammenfallen. Kein Ort, an dem man eine Schildkröte freilassen wollte.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.